Reisen im digitalen Zeitalter, der Podcast.
Hallo, mein Name ist Jonas Wagner und ich begrüße euch alle herzlich zu meinem Beitrag für den Kurs Reisen im digitalen Zeitalter. Bei uns soll es heute um die Sharing Economy gehen. Die Sharing Economy ist ein sowohl wirtschaftlich als auch politisch recht unerforschtes Thema. Und wir werden uns ganz besonders an einem Beispiel entlanghangeln, nämlich der Firma Airbnb. Dabei werden wir uns einerseits mit den theoretischen Konzepten der Sharing Economy auseinandersetzen, aber auch mit Praxisbeispielen, insbesondere aus der Hotellerie, um den Einfluss von Airbnb als Teil der Sharing Economy abzuschätzen und um uns am Ende eine Antwort auf die Frage, was ist Airbnb, Fluch oder Segen für die Gesellschaft, anzunähern. Zur Beantwortung dieser Frage habe ich mir zwei langjährige Experten aus dem Bereich des Tourismusmanagements und der Hotellerie eingeladen. Mein erster Experte ist Herr Richard Nils, ein langjähriger Angestellter eines seit über 100 Jahren familiengeführten Hotels in Münster, welcher uns mit seiner langjährigen Erfahrung im Bereich des Hotelleriegeschäfts, insbesondere aus Angestelltenperspektive und am Puls der Zeit, bereichern wird. Mein zweiter Interviewpartner stammt mehr aus dem Bereich der akademischen Tourismusforschung sowie der professionellen Tourismusberatung. Er ist Gründer und Inhaber von SRP, einer Tourismus- und Regionalberatung, sowie Dozent der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nördlingen-Geislingen sowie der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Ravensburg. Er hat bereits langjährige Erfahrungen im Management und der Gestaltung von Tourismuskonzepten für Regionen und Kommunen gesammelt und wird uns mit einem generellen Überblick über den Tourismussektor in diesem Podcast unterstützen. Beginnen wollen wir mit der Frage, was ist überhaupt die Sharing Economy? Das ist ja ein sehr breiter, sehr komplexer Begriff, doch heruntergebrochen, wenn man das Gabler Wirtschaftslexikon zitieren darf, ist die Sharing Economy das systematische Ausleihen von Gegenständen und das gegenseitige Bereitstellen von Räumen und Flächen, insbesondere durch Privatpersonen und Interessengruppen. In ihrem Mittelpunkt steht die Collaborative Consumption, der Gemeinschaftskonsum. Das Wort Gemeinschaftskonsum ist hier auch schon der Kernbegriff der Sharing Economy, nämlich es gibt kein eigenes Individualeigentum mehr, sondern Güter werden gemeinschaftlich bewirtschaftet, bewohnt, genutzt. Das können Autos sein, Wohnungen, aber auch Werkzeuge sowie andere Güter jeglicher Art. Aktuelle Beispiele für Spielarten der Sharing Economy kann man zuhauf nennen. Da wären zum Beispiel die vielen Car- und Bike-Sharing-Anbieter, die genossenschaftlich, privatwirtschaftlich oder staatlich organisiert werden. Des Weiteren die boomenden Airbnb-Märkte in vielen europäischen und anderen Städten, sowie Repair-Cafés und andere Lokalitäten, welche die Nutzung von Informationen und Werkzeugen gemeinschaftlich zur Verfügung stellen und teilen. Nun stellt sich natürlich die Frage, wie ein wirtschaftliches Konzept wie die Sharing Economy gerade in den letzten Jahren einen so kometenhaften Aufstieg hinlegen konnte, ja geradezu eine disruptive Wirkung auf die Welt, insbesondere die westliche Wirtschaft, haben konnte. Hierbei kann man ein Paper von Harald Heinrichs und Heiko Grunberg zu Rate ziehen. Dieses Paper, entstanden in Zusammenarbeit und durch Finanzierung von Airbnb sowie einem Meinungsforschungsinstitut, trägt den Titel Sharing Economy auf dem Weg in eine neue Konsumkultur. Dort erläutern Heinrichs und Grunenberg, wie aus der Umweltbewegung der 1970er Jahre die moderne Postwachstumsökonomie des 21. Jahrhunderts hervorging und wie diese die Möglichkeiten schuf, ein durch neue technische Möglichkeiten, ein gesteigertes Umwelt- oder Nachhaltigkeitsbewusstsein sowie das wachsende Bedürfnis nach sozialem Austausch, ideales Klima für den rasanten Aufstieg der Sharing Economy zu liefern. Die beiden Autoren nutzen das Buch What's Mine is Yours, How Collaborative Consumption is Changing the Way We Live von Rachel Botsman und Drew Rogers. Dieses Buch gilt als zentraler Startpunkt der Sharing Economy Debatte in den Vereinigten Staaten und auch darüber hinaus. Sie nutzen es als Sprungbrett für Ihre eigenen Theorien, die darauf aufbauen und versuchen, die Situation in Deutschland zu beschreiben, zu prognostizieren, einzuschätzen. Die Autoren des vorangenannten Buches geben als zentralen Entstehungsgrund für die Sharing Economy die begrenzte Möglichkeit, immaterielle Bedürfnisse mit materiellem Konsum zu befriedigen an. Das bedeutet kurz gesagt, dass das finite Vorhandensein von Ressourcen, also das nicht unendliche Vorhandensein von Materialien, um jedes noch so kleine menschliche Bedürfnis zu befriedigen, irgendwann dazu führen muss, dass man immaterielle Bedürfnisse durchaus auf andere Weise stillen muss als durch den starken Individualkonsum. Als zweiten Ausgangspunkt der Sharing Economy Welle wird das Web 2.0 angenommen. Das Web als soziales Medium, in dem ein Mensch sich selbst reproduziert und darstellt und dadurch die soziale Orientierung von sich selbst und Menschen in seinem Umfeld fördert, weg von einem reinen Ich, das isoliert in sich gekehrt lebt, sondern hin zu einem Wir-Verständnis, zu einer erhöhten Sichtbarkeit des Umfelds, der Gemeinschaft. Gefasst bedeutet das, dass die starke Entwicklung von kollaborativen Konsum, von der Sharing Economy, bedingt sein könnte durch die extreme Technologieentwicklung, welche in den letzten Jahrzehnten passierte, insbesondere sich immer weiter beschleunigt, und einen Wertewandel, der schon in den 1970er Jahren, wie die Autoren betonen, begonnen hat. Die Autoren unterscheiden dabei zwischen drei verschiedenen Typen des kollaborativen Konsums bzw. der Sharing Economy. Der erste Typ, die sogenannten Produkt-Dienstleistungssysteme, enthält professionalisierte Angebote wie Carsharing oder Verleihsysteme für selten genutzte Geräte. Der zweite Typ, die sogenannten Redistributionsmärkte, spricht vom Kauf und Verkauf von Dingen zwischen Menschen, beispielsweise auf analogen oder digitalen Plattformen. Analoge Plattformen könnten dabei zum Beispiel Flohmärkte sein und digitale wären zum Beispiel sowas wie eBay. Der dritte Typ, der sogenannte kollaborative Lebensstil, sind Aktivitäten, bei welchen Menschen geteilten Konsum praktizieren. Beispielsweise, wenn Musikfiles hin und her getauscht werden oder ein gemeinschaftliches Auto genutzt wird. Zur Bedeutung der Sharing Economy in der heutigen Zeit stellen die Forscherinnen einige interessante Theorien auf. Einerseits zitieren sie die Glücksforschung, welche die Befriedigung immaterieller Bedürfnisse als zentral für ein glückliches Leben sieht, das heißt funktionierende, erfüllende Sozialbeziehungen sowie eine erhöhte Umweltqualität. Und zum anderen stellt diese Sharing Economy das Modell des sogenannten Homo economicus immer stärker in Frage. Der Homo economicus ist ein wirtschaftliches Modell, welches den Menschen als absolut utilitaristisch, rational und nur auf eigenen Vorteil bedacht darstellt, verkürzt gesagt. Demgegenüber stellen die Autorinnen den Homo reciprocans, collaborans oder empathicus, welcher die Sozialität des Menschen als Bedürfnis, das eigenständig neben der Rationalität und der Profitmotiv steht, weiter in den Vordergrund rückt. Das Internet selbst ist dabei ein Beschleuniger, ein Katalysator wirtschaftlicher, politischer und gesellschaftlicher Entwicklungen. Der Konsument wird immer mehr zum Prosumer, das heißt ein produzierender Konsument, der eine besondere Stellung gegenüber dem eigentlichen Produzenten, dem eigentlichen Unternehmen einnimmt und stärker fordert, sich an soziale, gesellschaftliche oder ethische Standards zu halten, eben weil er direkter oder näher im Austausch mit anderen Konsumenten steht und sich durch das Internet als soziales Medium stärker reproduzieren kann. Neben den vielen Vorteilen der Sharing Economy geben die Autorinnen aber auch einen eindeutigen Nachteil an, und zwar den der Einbußen im Bereich der sozialen Bindung und des Sozialkapitals bei bereits vorherrschenden niedrigem sozialen Stand. Dies rührt daher, dass laut der Albus 2010 Studie das Vertrauen mit Menschen mit höherem sozialen Status steigt. Nun ist aber Vertrauen entscheidend für die Nutzung von vielen Angeboten der Sharing Economy, zumindest sagen das statistische Daten. Nun können wir feststellen, dass Sozialkapital durch die Nutzung der Sharing Economy eben nur dann steigt, wenn Menschen bereits einen höheren sozialen Status und damit ein höheres Vertrauen gegenüber ihren Mitmenschen besitzen. Für Menschen mit niedrigem sozialen Status entstehen hier vielleicht gar keine Vorteile oder sogar eher Nachteile im Vergleich mit ihren Mitmenschen. Zusammengefasst kann man sagen, dass die Sharing Economy auf keinen Fall ein neues Phänomen ist. Sie schließt sich an frühe Formen der nachhaltigen Entwicklung und Konsumkritik an, erfährt aber durch moderne Technologien einen massiven Entwicklungsschub. Politik und Wirtschaft müssen des Weiteren die Rahmenbedingungen für die Ergänzung der Individual- oder Eigentumsökonomie durch kollaborativen Konsum schaffen, wenn sie sozialverträglicher sein soll. Außerdem muss man die Bürgerbeteiligung in der Ökonomie als angrenzende Entwicklung wahrnehmen und stützen, wenn sie ihr volles Potenzial entfalten soll. Eine Smart Regulation, welche ein Mix aus gesetzlichen, anreizorientierten, informatorischen und dialogischen Instrumenten zur Weiterentwicklung der bisherigen Ökonomie nutzt, kann hierfür ein wichtiges Instrument sein. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Podcasts. Wir beginnen jetzt mit einem konkreten Beispiel aus der Welt der Sharing Economies, der Firma Airbnb. Sie wurde im Jahr 2008 gegründet und bietet seitdem eine Plattform an, auf der Besitzer von Wohnungen oder Häusern diesen Wohnraum anderen Menschen online zur Miete zur Verfügung stellen können, meistens für einen deutlich geringeren Preis als das durchschnittliche Hotelzimmer, insbesondere im städtischen Kontext, und versüßt durch das Versprechen, als Tourist die Region wie ein Einheimischer erleben zu können. Doch immer wieder wird das Bild des progressiven und lockeren Unternehmens Airbnb in Frage gestellt, als vielfach herauskam, dass einige Wohnungen nur für den Zweck, als Airbnb-Wohnung genutzt zu werden, professionell aufgekauft und bewirtschaftet wurden. Der eigentliche Zweck, nämlich das Vermieten von leerstehendem Wohnraum für günstiges Geld, ist damit ad absurdum geführt, und dies hat auch schlimme Nebenwirkungen für die Hotellerie oder für die lokale Bevölkerung, welche mit erhöhten Mietpreisen, ein gemindertes Angebot an Wohnraum, sogar der Segregation zu kämpfen hat. Wir wollen uns, insbesondere durch die Experteninterviews, dieser Situation gewahr werden und uns näher anschauen, ob Airbnb wirklich ein so ernsthafter Konkurrent für die Hotellerie ist und was ihr tun könnt, wenn ihr gleichzeitig fair, aber auch kostenbewusst verreisen wollt. Die Geschichte von Airbnb begann im Jahre 2008. Der dort gegründete Konzern hat sich mittlerweile durch ein Netzwerk in. Doch beginnen wir zuerst mit der Plattform Airbnb. Das Startup wurde im Jahr 2008 in Kalifornien im Silicon Valley gegründet und entwickelte sich in den folgenden Jahren zu einem der wertvollsten seiner Art und ist heute sogar wertvoller als die Deutsche Post. In Airbnb finden wir mittlerweile in über 220 Ländern und über 100.000 Städten auf der Welt Wohnungen, die meisten davon in London mit knapp 70.000 Unterkünften. Der Jahresumsatz betrug im Jahr 2019 4,8 Milliarden US-Dollar und ist im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Krise selbstverständlich auch sehr stark eingebrochen. Nun, wenn wir uns die Situation in Deutschland anschauen, sehen wir, dass Airbnb seine Wohnungsanzahl zwischen 2014 und 2019 über versechsfacht hat, von 26.000 auf 160.000 Angebote. Dieses Angebot wird aber längst nicht mehr nur von Privatpersonen gestellt, die ein Zimmer überhaben. Nein, vielfach wird mittels Airbnb auch professionell gewirtschaftet, ganze Wohnungen werden aufgekauft und für Airbnb-Touristen hergerichtet. Eine Studie des Bundesamtes für Statistik ergab, dass es je nachdem, wie wertvoll die Wohnung ist, hat sich die Zahl der Wohnungen versechsfacht, von 26.000 auf 160.000. Doch das Angebot wird längst nicht mehr nur von Privatpersonen gestellt. Auch professionelle Anbieter drängen sich auf den Markt, kaufen Wohnungen auf und richten sie gezielt zur Vermietung durch Airbnb her. Den wirtschaftlichen Anreiz hinter dieser Situation hat eine Studie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie in Zusammenarbeit mit dem Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln hervorgehoben. Hier sieht man, dass bei Langzeitvermietung die Gewinne, insbesondere bei niedrigpreisigen Wohnungen, deutlich geringer sind als bei Wohnungen, die durch Kurzzeitvermietungsplattformen wie Airbnb vermietet wurden. Doch nicht nur die Situation auf dem privaten Wohnungsmarkt und der Einfluss von Airbnb auf diesen ist besonders interessant, sondern auch der starke Einfluss auf die Hotellerie- und Tourismusbranche. Zu dem Einfluss von Airbnb und seinen Auswirkungen und auch Chancen werden wir uns jetzt mit Dr. Nikolaus Prinz unterhalten.
Gut, dann danke, dass Sie hier sind, Herr Dr. Prinz. Freut mich sehr, dass wir heute das Gespräch führen können. Ich würde auch gleich loslegen mit der ersten Frage. Gibt es Ihrer Meinung nach einen Handlungsbedarf, was diese Situation mit Airbnb und der Konkurrenz zu Hotels darstellt? Oder sagen Sie, es ist ein offener Markt, Airbnb kann ja machen, was es will?
Also ich sag mal, Konkurrenz belebt immer das Geschäft. Das war noch nie dumm, wenn neue Dinge kamen, weil auch der klassische Hotelmarkt, ich sag mal, der hat anfänglich ja auch zugeschaut, es belächelt und es, um es mal ganz platt zu sagen, vielleicht verpennt, sich dort das genauer anzuschauen, weil das am Anfang für die nicht in Frage kam. Ich glaube, hätten wir Mitte der 80er Jahre, wäre so eine Geschäftsidee, weil die ja wirklich digitalisiert und webbasiert ist, wäre die gar nicht auf die Straße gekommen. Insofern natürlich ist Airbnb in Teilen eine Konkurrenz, das ist gar keine Frage. Das ist ja auch das, was immer wieder den Unternehmen, wie bereits schon gesagt, vorgeworfen wird. Auf der anderen Seite, wenn man sich ein bisschen dezidierter anguckt, dann relativiert sich auch vieles. Ich glaube, das ist immer das eine, was durch die Medien und durch die Mühlen getragen wird, und das andere, was eben auch differenziert aus dem Hotelmarkt zu betrachten ist. Es gibt Hoteliers, die tun sich da, sage ich mal, drüber aufregen, was da draußen passiert. Andere schauen sich's an, gucken sich's genau an, machen's besser und bieten's genauso an. Also das ist ja immer, wenn jemand Neues auf den Markt kommt, am Anfang wird er belächelt, dann wird er bekämpft und am Schluss macht man's nach. Ja. Genau. Also das sind so diese drei Elemente, und ich glaube, aus meiner Sicht ist es ein fest etablierter Markt, und auch der Hotelmarkt nutzt ja inzwischen diese Plattform für sich, also genauso als Vertriebskanal. Und so das Thema Hotel Tonight gibt's ja auch, ne, wo sie dann wirklich drüber auch ihre Restbetten in Anführungsstrichen relativ gut verkaufen können, ist das super. Und ich denke, die Hotels haben auch ein ganz anderes Standing, was sie besser nach vorne tragen müssen. Also sie haben das Thema Servicequalität beispielsweise, ist ja im Airbnb-Bereich, außer sie gehen in so einen Plus- oder Luxury-Service-Bereich da hinein, natürlich auch nicht so gegeben. Also das Thema Qualität, Sicherheit, also da gibt es viele Unterschiede, mit denen man sich hervorheben muss, dass man als Hotel da gut aufgestellt ist.
Nach diesem sehr differenzierten, aber auch spannenden Beitrag von Herrn Dr. Nikolaus Prinz zur Konkurrenzsituation zwischen Airbnb und der Hotellerie möchte ich anschließen mit einer Frage, die vermutlich auch für die ZuhörerInnen sehr spannend sein wird, nämlich: Wie kann ich gerecht und fair verreisen? Diese Frage habe ich dem langjährigen Mitarbeiter in einem familiengeführten mittelständischen Hotel, Herrn Richard Nehls, gestellt, und hier ist seine Antwort.
Also für Deutschland oder generell für Münster kann ich sagen, nehmt euch ein Hotel, ganz klar. Aber man muss eben schauen. Also zum einen, klar, sollte man nach Kritiken gehen, die man im Internet findet, TripAdvisor oder Google zum Beispiel. Man sollte auf der anderen Seite gucken, wie ist das Hotel angebunden in der Innenstadt. Gibt es eben auch diese Kooperation mit lokalen Unternehmen, wie gesagt Münsterbus zum Beispiel, oder Touristenführung mit dem Fahrrad. Damit kann man auf jeden Fall die örtliche Wirtschaft unterstützen und die lokalen Unternehmen. Und auf der anderen Seite sollte man eben auch schauen, am besten, dass es irgendwie ein Hotel ist, die in der DEHOGA organisiert sind, die nach Tarif bezahlen. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Da freuen sich, denke ich, alle drüber. Und so bleibt auch Tourismus fair und nachhaltig.
Und damit sind wir auch schon im letzten Teil unseres lieben Podcasts. Ich danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern sowie den Interviewpartnern und möchte euch noch kurz eine kleine Zusammenfassung geben und vielleicht einen Ausblick auf die Zukunft. Denn wie auch beide Interviewpartner deutlich gemacht haben, deutet das rasante Wachstum von Airbnb nicht, dass die konventionelle Tourismusindustrie, insbesondere die kleinen und mittelständischen Tourismusbetriebe, wie zum Beispiel Hotels, vor dem Ausstehen. Denn auch sie hat von Airbnb gelernt und sich weiterentwickelt und durch regionale Zusammenschlüsse, wie zum Beispiel die Schwarzwaldcard Touristin, die Möglichkeit gegeben, auch Erlebnisse vor Ort hautnah zu erleben, das zu vernünftigen Preisen und mit gleichzeitiger Unterstützung der regionalen Industrie- und Kulturlandschaft. Doch auch die wichtigste Erfolgskomponente von Airbnb, die Internetplattform, auf der Wohnungen vertrieben werden, kann von Tourismusbetrieben adaptiert werden. Zwar fehlt einem kleinen Tourismusbetrieb wie einem mittelständischen Hotel oft die Mittel, um eine eigene Plattform zu entwickeln, doch gerade durch regionale Zusammenschlüsse oder alternative Buchungsplattformen können auch Hotels eine sinnvolle Alternativplattform zu Airbnb entwickeln und damit gerade dieses Erfolgskonzept adaptieren und am Ende für den Nutzer einen Mehrwert bieten. Damit kann zum Schluss noch der Ratschlag gegeben werden, dass Reisenden, welche an Fairness und Nachhaltigkeit in ihrer Reiseplanung interessiert sind, insbesondere die Buchung eines Hotels, welches tariflich bezahlt und in der DEHOGA organisiert ist, sowie die Nutzung von Tourismusplattformen von regionalen Tourismusorganisationen wirklich ans Herz gelegt werden können. Damit danke ich euch für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch viel Spaß beim Reinhören in den anderen Podcasts aus dem Kurs Reisen im digitalen Zeitalter sowie allen anderen Ergebnissen des Wissenschaft-Technologie-Gesellschaftsseminars des University College Freiburg. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage auf Wiederhören.